Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus Sochi zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 5. November 2024, auf dem ehemaligen Gelände der Olympischen Winterspiele von 2014 findet die 21. Waldei-Konferenz statt. Ich bin hier dabei und kann mir da sehr interessante Eindrücke verschaffen aus dem relativen Innern der russischen Intelligenzia, wie sie die Welt sieht, wie sie den Krieg sieht, aber wie sie eben auch die Wahlen in den USA betrachtet, mit welchen Gefühlen und auch mit welchen Theorien. Das ist natürlich sehr horizonterweiternd vor dem Hintergrund, dass mein Kollege Urs Gehriger in den USA da selbst in Augenschein nimmt, was in der Nacht auf morgen die Welt in Atem halten wird. Es hat natürlich auch etwas Beklemmendes, auch etwas Beängstigendes, dass wir alle wie das Kaninchen vor der Schlange oder fasziniert, hoffnungsbangend auf die USA starren. Das machen sie übrigens auch in Russland. Lassen sich allerdings nichts anmerken. Die Russen, ein stolzes Volk, ich sage das ohne jede Geringschätzung, ein Volk, das sehr, sehr liebenswürdig ist, aber eben auch verletzlich und sensibel, um nicht zu sagen empfindlich. Und wenn man den Russen den Respekt verweigert, und meine Beobachtung ist ja, dass dies leider die westliche Welt nach dem Sieg im Kalten Krieg, vor allem die Amerikaner, getan hat, ja dann grummelt, grollt und ja, brodelt es mit entsprechend unheilvollen Folgen, meine Damen und Herren. Ich habe zahlreiche Sondersendungen schon gemacht zu Sochi. Heute dürfen Sie sich freuen auf zwei Interviews, die ich dann gleich einstreuen werde. Das eine mit einem Professor, der übrigens in China geboren ist, aus China stammt und in Genf gelehrt hat bis vor kurzem. Wir sprechen über China. Muss man Angst haben vor dem klauenbewehrten Drachen, der die Weltwirtschaft schon heute, ja, wenn nicht dominiert, so doch stark prägt. Interessant auch sein Blick auf Europa, auf den Westen. Und dann, das hat mich ebenfalls sehr gefreut, ein Interview mit Glenn Deason. Glenn Deason ist Professor für Geopolitik an der Southeastern University in Norwegen. Wir haben schon einige seiner Aufsätze abgedruckt in der Weltwoche. Ein hochinteressanter Mann mit einer etwas anderen Sicht, als das Akademiker bei uns zu tun, zu haben pflegen. Deshalb interessant, meines Erachtens, was da an Eindrücken gewonnen werden konnte. Schauen Sie sich das an. Zu den Themen, zu den Nachrichten des heutigen Tages. Ja, die US-Wahlen heute bzw. in der Nacht auf morgen werden sie entschieden, so es denn den Amerikanern gelingen wird, rechtzeitig die Stimmen auszuzählen. Das amerikanische Wahlsystem ist ja aus unserer Sicht etwas speziell, etwas komplex, fehleranfällig, auch betrugsanfällig. Und es wäre mal interessant herauszufinden, ob in den letzten 100 Jahren bei wie vielen Wahlen wirklich 100% alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Wir hören ja da die unglaublichsten Gespenstergeschichten, also beispielsweise, dass Menschen berichten, dass in bestimmten Wohnungen, wo sie plötzlich einfach zwischengelandet waren gewissermaßen, dass sie da fast sackweise Wahlzettel bekommen haben, die da an alle schon auch früheren verstorbenen und ausgezogenen Bewohner eingeschickt, verschickt wurden, aber heute immer noch vorhanden sind, die sich da gestapelt haben im Briefkasten. Also da scheint nicht alles rund zu laufen. Wir werden sehen. Ich bin ganz froh, dass diese Wahlen jetzt dann überstanden sind und sich die Hysterie allmählich legt. Vor allem auch in unseren Medien die Fieberkurve zum Schluss ja fast nicht mehr erträglich. Schwierig, sehr schwierig vorauszusagen, wie es herauskommt. Kommt, ich bin sowieso sehr schlecht in Prognosen, habe mich geirrt, schon mehrfach, habe es hier ja auch zugegeben, mea maxima culpa, deshalb halte ich mich etwas zurück. Du hast auf der einen Seite Kamala Harris, die profitieren konnte, dass Donald Trump sich aus meiner Sicht schwer nachvollziehbar schon früh für ein Fernsehduell mit Joe Biden hergegeben hat. Das wiederum hat den Demokraten die Möglichkeit gegeben, noch rechtzeitig den Kandidaten auszuwechseln. Kamala Harris ist gekommen, sie hat einen frischen Wind verkörpert, hat auch im ersten Fernsehduell mit Trump entsprechend punkten können, aber es ist ihr im Finish nicht gelungen, inhaltlich Akzente zu setzen. Sie hat meines Erachtens nicht erkennen lassen, wofür sie steht. Hier in Sotschi gibt es einige der Diplomaten, der Professoren, mit denen ich gesprochen habe, die Kamala Harris kennen, die auch ihren Mitarbeiterstab kennen, und sie sagen, übrigens auch der chinesische Professor, mit dem ich mich unterhalten habe, sie sagen, dass durchaus auch unter ihrer Ägide eine Abkehr von diesem, wie sie sagen, vor allem von dieser Kreuzzugsmentalität, von dieser Kreuzzugspolitik, so ist es richtig formuliert, der beiden Regierung eine gewisse Umjustierung zu erwarten sein könnte. Also für mich eher enttäuschend, was da die Kamala Harris aus den Vorschusslorbeeren gemacht hat. Auf der anderen Seite haben wir Donald Trump, er könnte, man traut ihm das zu, und es sieht gar nicht mal so schlecht aus, ein Comeback schaffen. Allerdings, ich warne davor, hier schon den Einzug mit wehenden Fahnen zu erwarten, denn im Unterschied zu den letzten Wahlen, zu den letzten beiden Wahlen, denen sich Trump gestellt hat, hatte die Unterstützung vieler gemäßigter Republikaner verloren. Die hatte er noch, und diese Rhinos oder diese Never-Trumpers, wie sie auch genannt werden, die sind zahlenmäßig sicherlich nicht kleiner geworden. Und Trump hat nach wie vor sehr, sehr viele Feinde. Sein Name polarisiert, ob zu Unrecht oder zu Recht. Das wollen wir an dieser Stelle gar nicht ausführen. Wir analysieren es einfach nüchtern, wie es mit den Wahlchancen aussieht. Es gibt natürlich Leute, die sich sehr wünschen, dass er es noch einmal schafft, ins Weiße Haus einzuziehen. Ich würde ihn auch vorziehen, der Kamala. Aber ob ich damit mehrheitsfähig bin in den USA, das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Bald wissen wir mehr. Übrigens, viele dieser Republikaner, dieser Never-Trumpers, rufen heute explizit zur Wahl von Kamala Harris aus. Also je nach Stimmungswandlung, Stimmungsdrehung, könnte da vielleicht auch das Resultat entsprechend in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen. Bundesrat Albert Rösti entschuldigt sich halbwegs dafür, dass er vor einer Schulklasse gesagt hat, er persönlich würde Donald Trump vorziehen. Er meint, ein Bundesrat würde normalerweise solche Wahlen nicht kommentieren. Ja, die Neutralität in Ehren. Und es stimmt vermutlich auch, man sollte als Bundesrat nicht unbedingt sich in die Wahlkämpfe anderer Länder einmischen. Auf der anderen Seite hat das ja auch etwas Sympathisches, und geben wir uns doch keinen Illusionen hin, wenn man einen Beat Jans fragen würde oder eine Elisabeth Bohm-Schneider, dann würden sie sicherlich auch durchblicken lassen, bei wem da ihre Sympathien liegen. Außerdem muss man sagen, Bundesrat Rösti hat sich da ja nicht angebietet, er ist ja nicht von sich aus gekommen, hat das herumtrompetet, sondern man musste ihm gewissermaßen die Würmer aus der Nase ziehen, und die Empörung, die dann gleich hoch loderte, ja, die sehe ich also sehr, sehr kritisch. Da scherbelt die Heuchelei einmal mehr mit, da scherbelt es gewaltig. Denn viel gravierender eigentlich als das, was Bundesrat Rösti da gegenüber einer Schulklasse hat durchzwinkern lassen, viel gravierender war meines Erachtens als vor den Sommerferien der Beat Jans, der Justizminister, in einem großen Aufsatz in der Neuen Zürcher Zeitung, da seinen Kollegen in die Parade gegrätscht hat und gesagt hat, wir müssen jetzt hier die neuen Anbindungs- und institutionellen Unterwerfungsverträge, er hat sie natürlich anders genannt, die müssen wir unterzeichnen, da müssen wir mitmachen. Und damit hat er natürlich in einer ganz heißen, brenzligen Phase auch diese Verhandlungsführung im Grunde seinen Kollegen die Verhandlungsposition auch geschwächt. Er ist ihnen in den Rücken gefallen, seinem Kollegen Ignacio Cassis. Und das ist nicht nur unkollegial, sondern das würde in anderen Zeiten mit viel gravierenderen Begriffen bedacht werden. Stellen Sie sich vor, in einem Kriegsmoment würde einfach ein Bundesrat ausscheren und da gewissermaßen in einer Phase, wo noch eine gewisse Unentschiedenheit herrscht, wo vielleicht auch Verhandlungen stattfinden mit Kriegsparteien, da würde er sich dermaßen eindeutig positionieren. Also dafür braucht es eine rote Karte, aber jetzt da diese sterile Entrüstung und Empörung gewisser Medien, das muss man mit cum grano salis, sollte man das zur Kenntnis nehmen. Die ETH, die Eidgenössisch-Technische Hochschule der Schweiz, ich bin nicht so sicher, ob sie das Adjektiv eidgenössisch wirklich noch verdient. Also eidgenössisch ist das Verhalten nicht, dass die ETH da, angeführt von den beiden EU-Turbos Michael Engartner und Joël Mézot, an den Tag legt. Das ist für mich übrigens auch ein Ärgernis, ein permanentes, wie sich diese ETH-Vorkämpfer und diese Verantwortlichen da immer wieder ins Zeug legen und sozusagen Selbstmord aus Angst vor dem Sterben begehen wollen mit ihren Untergangsgesängen, mit ihren apokalyptischen Szenarien, was mit der Schweiz alles passieren würde, wenn sie diese Knechtungsverträge, diese Nasenringverträge mit der Europäischen Union nicht unterzeichnen, dann würde die Forschung kaputt gehen, würde es untergehen. Meine Damen und Herren, lieber Herr Engartner und lieber Herr Mézot, ich möchte Sie einfach daran erinnern, dass die Schweiz mehr Nobelpreise gewonnen hat vor Abschluss dieser bilateralen EU-Abkommen, die angeblich die intellektuelle Nabelschnur unseres Landes bedeuten sollen, als nachher. Also die wissenschaftliche Performance, übrigens auch die wirtschaftliche, die war besser vor diesen Abkommen. Das will man hier gar nicht zur Kenntnis nehmen, sondern man hat sich einer fixen Idee hingegeben. Das ist übrigens sehr unwissenschaftlich, nicht nur uneidgenössisch, vor allem auch unwissenschaftlich, sich dermaßen dieser EU-Propaganda auszuliefern. Vor allem für zwei Gelehrte, die ja selber dafür stehen sollten, dem rationalen, wissenschaftlichen, aufklärerischen Weltbild nahezustehen und nicht einem politischen Obskurantismus, der da den Ideologien verfällt. Was ist nun das aktuelle Problem? Ja, sie möchten den Zugang bzw. verschärfen den Zugang für internationale Studierende, für Leute aus bestimmten Ländern aus Gründen der Spionage. Und das ist einfach völlig abwegig, was hier passiert. Eine unheilvolle Rolle spielt da der Schweizerische Nachrichtendienst mit seinen Anschwärzungen, mit seinen Unterstellungen, der da vor allem behauptet, auch chinesische Studenten würden Spione sein, Geheimagenten gewissermaßen, die da unsere Hochschulen ausspitzeln. Das ist sehr, sehr weit hergeholt. Das wirkt etwas James Bond-mäßig, was da herbeifantasiert wird. Und nun also soll die Sicherheitsprüfung, welche die ETH anwenden will, noch viel strenger ausfallen als jene an den amerikanischen Unis. Die Vorstellung, nur die Chinesen und andere angebliche Schurkenstaaten würden spionieren, ist abwegig, genauso wie die Diskriminierung bestimmter Staaten. Wenn schon, müsste die ETH sich halt wieder aufs Eidgenössische besinnen. Ja, das ist hier der entscheidende Punkt. Und vor allem den landeseigenen Nachwuchs wieder ausbilden. Wir haben Grund der ETH nicht weniger kritisch auf die Finger zu schauen, wie den Chinesen, aber auch den Amerikanern, die in der Schweiz ja gelegentlich machen, was sie wollen. Unglaubliche Einmischung von außerparlamentarischen Fachkommissionen des Bundes in die laufenden Parlamentsdebatten zum Status F. Status F, das bedeutet im Asylwesen vorläufig aufgenommen, und vorläufig aufgenommen bedeutet in der Praxis, die bleiben für immer. Das sind Asylbewerber, deren Asylgesuch zurückgewiesen, abgelehnt wurde, die dann aber trotzdem in der Schweiz bleiben, weil man sie angeblich nicht zurückbringen kann, weil in ihren Ländern nach wie vor Krieg herrscht oder Umstände, in die man diese zugereisten illegalen Migranten angeblich nicht zurückschaffen kann oder zurückschaffen darf. Und diesen Status F, das muss ich jetzt ganz genau noch einmal nachschauen, was die entsprechende Nationalratskommission entschieden hat. Ja, sie hat es verboten. Sie hat diesen Status F nun verboten. Das ist als Eindämmung einer bereits aus dem Ruder laufenden Situation zu verstehen. Und nun also kommen diese außerparlamentarischen Fachkommissionen des Bundes mit Briefen und rufen auf den Ständerat, der jetzt auch diskutiert, hier auf keinen Fall mitzumachen. Das sei völkerrechtswidrig, kinderrechtswidrig, was Ihnen auch sonst noch alles dazu einfällt. Und das geht einfach nicht. Das ist nicht die Aufgabe des Bundes, dermaßen propagandistisch einzuwirken, hier wie eine politische Partei zu wirken. Der Staat hat eine neutrale Funktion zu haben und die Politik in diesem Land bestimmen nicht Funktionäre, sondern das bestimmen immer noch die Politiker, die Gewählten und am Schluss natürlich die Menschen, Sie, die Wähler, Leute wie wir, die hier das Zepter führen sollen. Und was da hinter den Kulissen läuft, das ist eine riesige Sauerei, man kann sich da anders sagen. Und diese Fachkommissionen des Bundes, die sind ja alles von Leuten der Linken, auch dieser Asyllobby bevölkert. Viele SPler sind da dabei. Das ist also ein heilloser Missbrauch dieser entsprechenden Positionen. Das ist aufs Entschiedenste zurückzuweisen. Die Sanja Meti, die hier ja gegen Neigung, sie gleich ans Kreuz zu schlagen, in Schutz genommen habe, die ja damals bekannt geworden ist als Schützin auf Jesus und Maria. Die grünliberale Partei wollte sie ja, Entschuldigung, nicht die grünliberale Partei, die Operation Libero, dieses merkwürdige progressivistische Gebilde der EU-Anbinder und letztlich einer linken Jugendkamarilla, könnte man vielleicht auch sagen, die da sehr respektlos und auch immer etwas forsch auftritt. Sie ist ja da Präsidentin und man hat gesagt damals, es sei eigentlich nicht zu vereinbaren, ihre Ausschweifungen, da ihre Tweets mit den Zielen dieser Organisation. Aber die hat es jetzt einfach ausgesessen, die zieht es durch, sie will offensichtlich nicht zurücktreten, das Ultimatum ist ungehört verstrichen. Ihr Verbleib sei allerdings eben nicht mit den Vereinszielen und den persönlichen Werten vereinbar, wie sie die 5 Zurückgetretenen sich wünschen, heißt es in einem Schreiben an die Nationale Zentrale. Die Aktion mit der Schusswaffe habe eine Grenze überschritten, aber offensichtlich für Frau Ameti nicht. Ja, jetzt passiert halt das, was man auch nicht wollte, dass hier eine Art Opfermythos zelebriert wird. Aber man kann auch argumentieren von Seiten der Gegner der Operation Libero, dass solange Frau Ameti in diesem Präsidium verbleibt, ist diese Organisation schwer angeschossen, um diese Metapher hier zu verwenden. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Schweiz, das internationale Volk gleich und im Hintergrund tagt es bereits hier im Kaukasusgebirge. Im Hintergrund übrigens hat es gestern angefangen zu schneien. Es sieht jetzt also schon sehr weihnachtlich aus hier. Ziemlich dichter Schneefall am Abend und heute Morgen eine sich hier öffnende prächtige Schneelandschaft an die Alpen erinnern und uns natürlich auch ein bisschen das Herz wärmen. Wir sind ja vertraut mit solchen Gefilden. Ein großer Kontrast übrigens zu dem Russland, das ich in Kasan in Moskau gesehen habe. Da sind ja endlose Flächen ohne die geringste Erhebung, die sich da erstrecken. Und daneben hier im Südwesten des Landes am Schwarzen Meer, das ist ja gar nicht weit gelegen, das haben wir in der Schweiz nicht, dass man von den Bergen so schnell dann auch am Meer ist. Da haben sie eine ganz andere Konfiguration der Geografie, der Topografie. Sehr interessant. Russland auch ein Land der Kontraste. Und ich habe auf dem Weg zum Flughafen mit jemandem gesprochen, der von der Halbinsel, der Pazifikhalbinsel Kamtschatka stammt. Ich meine, das ist dann noch einmal ganz weit entfernt. Ich habe gesagt, das ist etwa 8-9 Stunden von Moskau entfernt. Flugzeit, also das ist von uns bis nach New York, das ist immer noch Russland, Kamtschatka, ein Gebiet wie Alaska, vielleicht bestimmte finnische Seen- oder Meeresregionen. Das ist schon unglaublich, die schiere Dimension dieses Landes. Und wenn man dann annimmt, man könne das gewissermaßen so nebenbei noch militärisch besiegen. Also meine Damen und Herren, das sind Abwegigkeiten, von denen wir uns schleunigst, glaube ich, zu befreien haben. Nun, also, wie dem auch sei, wir sehen uns gleich wieder bei der internationalen Ausgabe. Ich freue mich. Bis gleich.